Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Bindel.
Ich bin Christian Theiss und unser Thema ist heute Yes, we can. Kompetenzen im Sportunterricht. Und ich habe direkt eine gute und vielleicht für den einen oder anderen auch eine schlechte Nachricht, denn ich kann Folgendes wieder machen. Yeah! Tim, Technik läuft wieder.
Hauptsache, das Meinzelmännchen kommt nicht nochmal.
Okay, das kommt nicht, aber bei Tim so innerlich gerade.
Oh no!
Ja.
So, und das war's auch schon wieder jetzt für dich.
Du musst das dir ganz schnell abgewöhnen wieder, glaube ich. Oder wir starten dann doch mal einen Aufruf oder ich eine Petition.
Ja, mach das mal. Wie viele Unterschriften brauchst du?
Eine.
Die ist ja schon safe. Ja, die kriegst du hin. Nee.
Wie läuft's?
Ja, gut. Wetter ist schön.
Ich würde gerne mal einen Podcast richtig gut ausgeschlafen, sonntags morgens um 11 Uhr machen. Mhm. Ich verrate nicht, wie viel Uhr wir jetzt haben und wann wir sind, sonst haben wir wieder das Zurück-in-die-Zukunft-Problem. Aber ich bin ein bisschen müde.
Und wir können aber auch dazu sagen, so nah an live waren wir noch nie dran.
Ja.
Also wenn ihr uns bei der Premiere am einem Mittwoch, wann diese Episode prämiert wird.
Prämiert ist prämiert. Auch gut. Prämiert sie denn? Präsentiert.
Präsentiert wird, dann seid ihr so nah Premiere an uns erfährt. Dran wie noch nie.
Ja, genau. Aber Müdigkeit tötet Leidenschaft, aber ich komme da schon wieder rein. Ne? Dann denkst du immer, auch sonntags morgens manchmal so, wow, alles super wichtig, ich will über alles reden, ich habe überall eine Meinung und dann so, manchmal so, völlig egal.
Sonntags morgens?
Egal. Ja.
Wow, okay.
Ja, vielleicht bin ich doch so ein Lerchen-Mensch. Ich war heute sehr früh wach und habe schon nonstop an irgendwelchen aufgeschobenen Dingen gearbeitet sozusagen.
Oder arbeiten unsere individuellen Charaktere aber gegeneinander. Mhm. Also mit Lerchen, nee, bin ich nicht so wirklich. Ich bin dann eher die, was sag mal, Eule, gell? Eule ist das.
Das, was zwischen 13 und 15 Uhr arbeitet, weiß nicht, wie das heißt.
Cool, cool. Da sind wir jetzt schon mal raus.
Ja. Ja. Wir haben ein schönes Thema heute und ich glaube auch die Einleitung, die ich vorbereitet habe, passt dazu, weil ich habe mich mit Kompetenzen, also wie haben wir es genannt? Yes, we can. Wir hatten überlegt, ob wir es nennen, wir schaffen das.
Wir schaffen das.
Ja, von Bob, dem Baumeister. Denn ich habe in die Richtung auch in der letzten Woche ein bisschen was erlebt, tatsächlich. Weil ich mir mal so Challenges angeguckt habe, also was Kinder in der Schule so während der Corona-Pandemie so als Aufgaben bekommen haben. Mhm. Der Sportunterricht hat es ja besonders schwer. Und manche Lehrerinnen und Lehrer haben den Kindern eben so Aufgaben gegeben. Da gibt es dann zum Beispiel von Alba Berlin, ich glaube, wir haben es schon mal angesprochen, das betrifft aber eher den Kindergarten und die Grundschule. Und ich habe mir was angeguckt von dem Anbieter Sportlexikon und habe da ein paar Dinge mitgemacht. Und ich muss sagen, das war echt schwer.
Okay.
Da gab es verschiedene Challenges, so eine Shaolin-Challenge, die Wirf- und Fang-Challenge, die Besen-Challenge. Du musst immer irgendwas Krasses machen mit deinem Körper und oder Objekten noch dazu. Und ich fand es deutlich zu schwer. Das war so für die Sechstklässler sollten das machen und ich fand es deutlich zu schwer.
Okay. Gut, das ist auch eine Erkenntnis, sage ich jetzt mal, aber dann mit Alltagsgegenständen wahrscheinlich, die man auch so zu Hause hat.
Wobei, dann, ich hab mich gefragt, wer hat 5 Tennisbälle zu Hause?
Ja, richtig.
Hast du 5 Tennisbälle zu Hause? Man, die gehen davon aus, dass man, ich habe nicht mal einen Tennisball zu Hause.
Dann kannst du doch Spülschwämme nehmen oder
ich
sowas.
Ich habe mit einem Tischtennisball gemacht, aber da ging das dann nicht so gut. Da fing es schon an. Mhm. Hast du einen Besen zu Hause?
Ja.
Einen Besenstiel?
Ja.
Kannst du den dann wirklich abmontieren von der Fegeeinheit? Und
oh, warte.
Das ist nämlich wichtig für diese Challenge.
Das ist nämlich jetzt schon die Frage, die ich nicht beantworten
eben.
Kann.
Also probier das mal aus, klick das mal an und es nervt krass und das Witzigste daran, das musst du dir angucken auf YouTube, sind die Kommentare derjenigen, die das gucken mussten. Es hat unwahrscheinlich viele Klicks, weil es so viele Hausaufgaben gab, so macht mal diese Challenge so und kreuzt mal an, was ihr an welchem Tag gemacht habt und die alle so unten drunter so, ey, bist du auch wegen Schule hier, ey, ich schwöre, ich mach das nie wieder, ich gehe nie wieder, also nur am Disten hat super vielen Daumen nach unten und sowas. Und
da hast du die Kompetenzen wiedergefunden.
Ja, ja, also genau und das, deswegen führt das so ein bisschen das Thema ein. Und weil man merkt dann bei allen Videos, natürlich, es geht nur um dieses Können, irgendwas schaffen. Schaffst du es, schaffst du dies, schaffst du das, balancierst du da den Besenstiel. Und ich glaube, diejenigen, die wie ich da echt auch nicht so richtig motorisch geschickt sind bei der einen oder anderen Übung, die kriegen da echt eine Distanz zu dem Thema. Und ich bin ja noch einigermaßen fit, aber es gibt ja viele Menschen, die einfach auch benachteiligt sind. oder einen Förderbedarf, auch eine körperliche Behinderung zum Beispiel auch haben. Was fangen die mit solchen Challenges an?
Gut, jetzt kann man das auch als Kompetenz im weiten Begriff beschreiben, dass man sich die Meinung darüber bildet, dass ich das eben nicht schaffen kann oder aus welchen Gründen ich das nicht kann. So kann man natürlich immer hintenrum durchs Auge, wie man so schön sagt, Kompetenzentwicklung definieren. Aber jetzt sind wir schon in dem Begriff. Aber du hast schön eingeleitet. Ja, ich habe auch was Schönes.
Noch mal zu früh gewesen.
Ja, genau. Ich habe auch was Schönes mitgebracht und das packe ich mal in unseren ersten Blog und der heißt The News. Ja, wir haben, auch wenn man es kaum glaubt, Tim, welche Episode haben wir heute?
21.
Wow. Also als ich das aufgeschrieben habe hier zur Vorbereitung, habe ich gedacht, 21?
Mit 21 Punkten hat zu meiner Zeit, zu meiner Jugend, ein Tischtennissatz aufgehört.
Ja.
War irgendwann nicht mehr so, ne? Muss alles immer schneller gehen. Mit 11 ist jetzt vorbei, glaube ich. Ja. Alles immer schneller.
Alles schneller. Schneller
Tischtennis schon mit 11 zu Ende. Ja. Schön bis 21. Alle fünf Ballwechsel gibt es einen Aufschlagwechsel. Fertig. Das hat man gut verstanden. Warum?
Und ich habe ein bisschen was mitgebracht zur 21. Episode. Ja, also sozusagen zum Anbruch der dritten 10. Mhm. Ja, ist richtig. Ja, genau. Kleines Podcast-Quiz für dich und unsere Zuhörer. Ich habe ein bisschen in den Statistics rumgeschaut. Was glaubst du, ist unsere meistgehörte bzw. meistfrequentierte Episode? Das heißt, die im Durchschnitt so am häufigsten geklickt wird.
Ich denke mal, die erste. Ganz nüchterne.
Knapp, aber ist falsch.
Ja. Dann die mit Frieda. Weil ich gesagt habe, das ist meine Lieblingsfolge.
Nee, ist auch nicht richtig. Ah, okay. Aber wird vielleicht einfacher, wenn ich dir sage, es ist ein großes Publikum, was wir hier auch ausbilden. Das
Menschen.
Ja, Menschen haben uns auch zugehört.
Ach, die Berufsfelder-Geschichte, oder was?
Oh, die ist übrigens auch oft, aber jetzt komm, ich kläre es auf. Episode 3, wer braucht Sportlehrer?
Ach ja, okay.
Wird auch immer noch viel gestreamt. Kurz danach kommt übrigens die Schulsportverweigerung.
Ach so, es geht um den Schulsport.
Schulsport ist ein wichtiges Thema. Passt ja heute auch.
Ja. Heute geht es wieder um
Schulsport. Und auch, ich habe die Top 3 mal mitgebracht, mit Laura, für alle bitte, Inklusion im Sport. Ja, da muss man natürlich auch Props rausgeben zum Landessportbund Rheinland, der uns da natürlich, wir waren da Teil eines Projekts, der uns da sehr unterstützt hat, da die Zuhörerzahlen nach oben zu treiben. Und jetzt einen kleinen Slap muss es ja auch für uns geben, Tim, die am wenigsten gehörte Episode.
Sicher nicht eine mit Gast, sondern eine, wo wir beide irgendwie Mist
natürlich
gelabert haben.
Ja, klar. Welche denn? Zu welcher Zeit hören die Leute wenig Podcasts?
Weihnachtszeit.
Ja, shame on you guys da draußen.
Die Weihnachtsfolge ist die am wenigsten gehörte Folge. Ja.
Also in Referenz zu den anderen.
Leute, das ist eine gute. Ja. Habe ich dir nicht ein Geschenk gemacht in der Weihnachtsfolge sogar?
Ich glaube, wir haben uns beschenkt.
Ja, genau.
Ja.
Aber ich habe dir ein Geschenk sogar gemacht, dass du einen Traum verwandeln solltest. Deine habe ich schon längst in Träume verwandelt. Das waren Weinflaschen.
Ja, die ist schon. Wir haben für gute Träume gesorgt.
Genau. Ja. Du sollst dich auf einen Alpaka schwingen.
Mhm.
Schwierig gerade, ne?
Ja, ich weiß nicht, tragen die Maske?
Alpaka. Ja. Aber haben wir das im Podcast schon besprochen, dass man auch einen Alpaka in Zoom oder Videokonferenzen einladen kann? Rente Alpaka heißt das. Und dann taucht dann in deiner Gruppe, kannst du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belustigen, indem eine von diesen Kacheln der Anwesenden eben Alpaka ist.
Geile Geschäftsidee.
Ist ganz geil, ne? Und das ist jemand, der natürlich da irgendwie so einen Alpaka-Stall hat und der sagt, okay, 10.30 Uhr gibt es irgendwie ein Meeting bei den BWLern, dann wird das Alpaka zugeschaltet. Alle freuen sich ein bisschen.
Geil.
Oder?
Finde ich mir, habe ich noch nicht von
hätte
gehört.
Hätte ich machen sollen, ne?
Ja.
Ich hätte sich gefreut. Okay, ist zu spät.
Nee, schön, ja. Aber wir haben auch noch so als kleiner Ausblick, wir haben tolle Gäste vor der Flinte. Vor der Flinte,
wir schießen sie ab.
Und wir wollen sie auch gern bald mal wieder zu uns holen und wir überlegen uns Modelle, die das irgendwie möglich machen. Mhm. Ja. Weil es ist einfach doch auch mit den Themen, über die wir sprechen, ist irgendwie doch schöner dann gemeinsam. Also diese Telefoninterviews, das geht alles, das würde auch technisch gehen, ist aber nicht so persönlich und auch nicht so schön, wie wenn man irgendwie so face-to-face sich unterhält.
Wenn man immer so zu zweit ist, dann man lässt sich auch irgendwann gehen ein bisschen. Wichtig ist, dass man Besuch bekommt, dass man sich nochmal irgendwie mal ordentlich benimmt.
Tim kommt jetzt schon mittlerweile im Einteiler.
Ja. Ich komme gar nicht mal rein in die Bude hier. Ich musste gegen die Fenster hämmern.
Ja, richtig.
Ja. Ja. Soweit ist es schon gekommen. Also wäre gut, wenn wir mal Besuch bekommen. Ich habe mich ein bisschen noch in Jugendkulturen umgesehen in der letzten Woche. Ich hatte Urlaub und dann gucke ich mal immer so ein bisschen quer, was es so gibt. Ich finde ein Phänomen ganz hervorragend, das werde ich übernehmen. Und zwar, dass Influencer Produkte für sich entdecken natürlich und auch also Produktlinien entwerfen Und da finde ich es total cool, dass ein berühmter deutscher Rapper eine Tiefkühlpizza für sich erfunden hat und einen Eistee. Und das sind beides Produkte, die total also unter dem Radar immer waren. So eine Tiefkühlpizza und Eistee, das ist erstmal was für, naja. Ich habe bei der sozialen Arbeit immer gesagt, so Eis, nur ein Trottel trinken Eistee.
Aus dem Tetrapack.
Das ist ein übles Getränk. Besteht nur aus Zucker.
Schon wieder Markenname. Aus der.
Ja. Das weckt, also die niedersten Instinkte, da kommt ein Eistee rein und Tiefkühlpizza ja auch. Ne? Das sind coole Produkte, die bisher noch nicht so aufgewertet und nicht so cool waren. Es gibt dann den Brattee. Muss ich dir mal angucken. Jetzt habe ich überlegt, ich hätte auch gern ein Produkt als Professor. Habe ich überlegt, was für ein günstiges, bis jetzt wenig beachtetes und sehr billiges Produkt könnte das sein? Und ich bin auf die Idee gekommen, einen Toast zu nehmen. Mhm. Also eine Packung mit Toast. Da sind 22 Scheiben drin. Gibt es irgendwie von Golden Toast oder sonst was. Auch schon wieder Werbung gemacht. Mhm. Und auf den anderen Marken kostet kaum was, zu Recht, weil es nur aus Pappe ist. Aber trotzdem, ich glaube, dass viele Menschen Toasts essen.
Echt?
Ja. Und dann gibt es demnächst dann eventuell den sowas wie den Toast drauf oder sowas, dann kommt da mein Gesicht drauf, das wird dann zweimal so teuer und dann kann man sich Toastbrot von Professor Bindel kaufen.
Toast-Tindel.
Ja, oder sowas.
Toasty, Toast.
Finde ich krass, ist im Moment ganz spannend, wie sich das da alles entwickelt mit dem Influencing, wie sehr stark da Produkte auch mit einspielen.
Es gab ja mal vor, das ist jetzt ja schon eine Weile lang in den kompletten sozialen Medien Pflicht teilweise und da gibt es ja ganze Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, die Personen, sage ich jetzt mal, des öffentlichen Lebens zu verklagen, wenn sie diese Werbung nicht kennzeichnen.
Ja.
Ja. Also es ist euch bestimmt da draußen auch schon allen aufgefallen, dass irgendwo Anzeige steht oder Werbung oder Kooperation oder so Geschichten, ja. Mhm. Weil es da ja auch schon um große Geldbeträge geht, wo praktisch die Meinung eingekauft wird, inwieweit dann natürlich auch das Produkt getestet werden kann und gesagt werden kann, hier Leute, die Grüntee-Kapseln hier von Pipapo, die taugen was. Ja, das ist dann immer die Frage, inwieweit das jetzt Werbung ist oder wirklich ein Produkt-Review sozusagen.
Ich habe Durst, ich trinke mal kurz Durstlöscher, wenn es dich nicht stört und dann machen wir weiter.
Ja, los.
Lecker.
Moment, ich brauche einen kleinen Augenblick.
Ich bin, also dieser Podcast ist ja von Durstlöscher gesponsert und ich arbeite ja an einem Claim für Durstlöscher. Ich habe zwei zur Auswahl. Entweder Durstlöscher ist halt so oder warum machst du Sport? Wegen Durstlöscher danach. Das sind meine zwei Angebote an Durstlöscher. Also wenn das jemand hört von Durstlöscher, diese Claims gibt es umsonst. Das ist einfach eine Idee von Tim Bindel, die gibt es umsonst. Ich habe noch 10 weitere Durstlöscher-Ideen, die kosten dann was.
Okay, ja.
Ich weiß nicht, wo sitzen die überhaupt?
Ich weiß nicht, aber bis dahin mache ich mir auch was auf.
Okay. Alkoholfreies Weizen, ich habe es genau gehört. Loser.
Ja, wir brauchen sowieso noch ein bisschen Product Placement.
Ja.
Es gab mal was von bei The Big Bang Theory. Wir werden unverschämt reich, hat mal Sheldon gesagt.
Ja.
Wir werden unverschämt reich.
Ja. Also wenn ihr spannende Produkte habt, die wir unauffällig unterbringen sollen in dem Podcast, meldet euch.
Ja.
Wir machen das gerne.
Zum Beispiel, was ist so Wissenschaftsprodukte? Papier.
Papier
ist ein super Wissenschaftsprodukt. Das ist noch keine A4-Blätter.
Sonst fällt mir nichts ein. Mit Papier und Stiften.
Stiften, ja.
Ein Diktiergerät, ein schönes.
So Energy?
Machst du mit
was ist mit so? Energy so? Das ist doch jetzt
Energy
auch so.
Energy-Getränke?
Ja, so für richtig. Ja, hier so, bring Geist auf Schwung.
Ich glaube nicht, dass Wissenschaftlerinnen Energy-Getränke zu sich nehmen. Du?
Weiß nicht. Nee, ich auch nicht. Mhm. Aber so was wie du den Eistee beschrieben hast, für mich ist das der Monster Energy Drink.
Es gibt einen Energy Drink.
So,
ja,
ach, das, ja. Da muss ich jetzt auch die Marke einfach nennen, weil es einfach so, das ist auch so der, da schwingt so ein bestimmtes, ja, da schwingt was mit so einem Monster Energy Drink.
Ja, total. Es gibt aber auch einen Energy Drink von Durstlöscher. Da ist ein Tiger drauf. Ja.
Okay.
Tolle, tolle Sorten. Wir werden nach dieser Folge keine weiteren mehr machen dürfen, schätze ich mal, oder? Man wird sich bei uns melden, aber vielleicht, naja gut.
Ja. Ich habe in der Tat auch noch was Sportliches und wisst ihr was, das packen wir in die Transition gleich rein. So, geöffnet habe ich die Flasche noch schon, dann muss ich jetzt wenigstens noch hier...
Vorsicht! Kannst du das jetzt nur wegmachen?
So, Tim, ich habe was mitgebracht, nämlich zu einer Frage zu unserer letzten Episode von Maike, hat geschrieben, Sport on Demand, ja, Thema digitale Medien, Thema Smartphone, und sie hat gefragt, so ein bisschen als Frage, die wir doch mal kurz anreißen sollen oder diskutieren, wird denn unsere Sportkultur zu einer Kultur der Einzelkämpfer statt Teamplayer? Durch die ganzen digitalen Formate. Jeder macht Sport für sich, jeder auf dem Handy, jeder mit dem Handy vielleicht.
Zur gleichen Zeit wachsen aber auch Communities dadurch, ne? Also das heißt ja nicht, dass man, nur weil man nicht in einer Mannschaft, einen Mannschaftssport betreibt, dass man dann gleich ein Einzelkämpfer ist. Ich glaube, dass viele der Fitness-Communities sich gerade auch dadurch auszeichnen, dass die das miteinander machen, ne? Zum Beispiel in den Crossfit-Boxen. Da ist Miteinander ein ganz großes Thema. Ne? Mhm. Ich glaube, wir sind erstens ein großes Miteinander in dieser Fitnessbranche und zweitens gibt es ja viele Subszenen, die sehr stark darauf bauen.
Ich glaube auch, das kann man zweiteilen. Ja. Einerseits gibt es sicherlich Leute, die früher vielleicht in einen gemeinschaftlichen Verein, Fitnessclub gegangen sind, die jetzt das alleine machen vom Fernseher mit irgendeinem Anleitungsvideo. Auf der anderen Seite schaffen natürlich auch die digitalen Medien, und das jetzt so als kleiner Rückblick auf die letzte Folge, auch die viel einfachere Möglichkeit, sich zu connecten. Hast du eben schon angerissen. Ja, große Gemeinschaft. Das heißt, wo der Weg da genau hingehen wird, ich glaube, das ist auch noch nicht ganz raus. Das wird man so sehen, inwiefern die Leute auch schon im Sportbereich, der ja von den, ich sag mal, Wirkungen des Sporttreibens auf sich selbst ausgerichtet ist, Gesundheit, Körperoptimierung, aber trotzdem mit anderen Leuten dieses Gemeinschaftsgefühl teilen wollen, so mal dahergesprochen. Mhm. Und deshalb, ja, also man, ist spannend.
Man spielt nicht was zusammen, sondern man betreibt relativ ernsthaft einen Lebensstil zusammen. Das ist schon eine andere Geschichte. Genau. Ne?
Verfolgt vielleicht auch die gemeinsamen Ziele so, das sorgt auch schon wieder für Gemeinschaftskultur. Ja, aber danke für die Rückmeldung.
Ja. Spannende Frage, wir behalten das im Auge.
Aber ganz, ganz aktuell. Und spätestens, wenn jemand Tim Bindel den Durstlöscher in der Gemeinschaft wegnimmt, dann geht er wieder zurück ins häusliche
Heim. Ich teile den nicht.
Ja, wollen wir uns mal, wir sind flott heute, ja, aber wir haben ja auch einiges zu erzählen. Gell?
Viele Blätter da vor mir diesmal.
Ja, Tim Bindel hat sich ausgeteilt.
Zum ersten Mal vorbereitet.
Sonst immer so ein kleines Büchelchen. Warum heute Blätter?
Ich will das mal schlüssig mit dir zusammen darlegen. In letzter Zeit fand ich, fehlte dann doch noch irgendwas. An der einen Stelle war es ein bisschen zu viel. Aber ich weiß jetzt schon, immer wenn ich mich zu viel vorbereite, wird es nicht gut. Mhm. Kann das eigentlich nicht.
Jetzt hast du natürlich direkt schon Lust gemacht auf das, was jetzt kommt.
Ich bin müde und es wird nicht gut heute. Nein, ja, es wird toll.
Es wird toll und also wir stürzen uns in Medias Res. Yes, we can. Kompetenzen im Sportunterricht.
Christian, du kannst ja auch schuld an der ganzen Misere sein, weil du eventuell einer von den Schülern warst, die in den frühen 2000ern getestet wurden, auch für unser Land. Mm. Und das war ja einfach nicht gut.
Vielleicht habe ich da einfach ins Klo gegriffen. Vielleicht bin ich daran schuld, dass wir heute darüber sprechen müssen.
Das rückt ja immer weitere Vergangenheit, aber das traf mich zum Beispiel voll so im Ende meiner Studienzeit, der sogenannte PISA-Schock.
Mm, genau.
Das ist ja jetzt schon im Grunde 20 Jahre her.
Sag mal, weiß man eigentlich, ob man da mitgemacht hat? Also da,
gute Frage.
Kriegt man das irgendwie raus?
Und die Tests müssen doch so um 2000 rumgelaufen sein. Hm. Welche Klasse warst du da? Oder wie alt warst du da? -6.
8.
Gleich Klasse. Da warst du in der zweiten Klasse. Hm. Sowas. Ja, klar, kannst du.
Okay.
Gut. Ja. Es wurde aber nicht. Genau, da fangen wir mal an. Also da wurde getestet im Grunde die Qualität von Schule, ne? Was bringt das eigentlich, dass wir so ein aufwendiges, kostenintensives System haben? Kommt da was bei raus und wo steht man da im Ländervergleich?
Genau, und PISA war ja sozusagen auch der, ich glaube, man kann schon sagen, der prominenteste Vertreter, der auch bis heute so, man muss sich überlegen, Anfang der 2000er Jahre und immer noch wird heute auf PISA, also auf diese PISA-Studie Rückschlüsse genommen. Und das hatte große Auswirkungen auf unser heutiges Thema, denn dann als auch 2004 als Resultat sozusagen daraus die Kultusministerkonferenz die Lehrplanumarbeitung beschlossen hat, nationale Bildungsstandards verabschiedet etc., hat der Kompetenzbegriff in die Lehrpläne Einzug erhalten. Mhm. So, das kann man so als Grundlage, glaube ich, mal festhalten.
Genau, und das Neue war da, dass die Lehrpläne output-orientiert sein sollten. Das heißt, für alle Lehrkräfte und für viele Fächer, zunächst mal waren es ja nicht alle Fächer, sondern es waren nur einige Hauptfächer, wurde festgelegt, was soll im Grunde hinten rauskommen. Was nach der Schuleingangsphase, was nach der vierten Klasse, also worauf zielt man ab? Das war in einigen Ländern, gab es das schon. Also ich weiß, dass es auch in England immer sehr, sehr stark eine Orientierung an einem Standardziel war. In Deutschland war das nicht so. Es war also eine Input-Orientierung. Das müsst ihr reingeben in den Unterricht und naja gut, was dann hinten rauskommt, prüfen wir nicht nach im Grunde. Ne? Und das sollte jetzt gesichert werden. Und da musste man sich jetzt überlegen, welche Kompetenzen sollen es denn sein? Was sollen denn Schüler eigentlich können, wenn sie die Schule durchlaufen?
Ich würde noch zwei Punkte ein bisschen dazugeben, damit das auch ganz klar wird. Wir sprechen von Input-Orientierung, Output-Orientierung. Also die erstellten Lehrpläne dann mit dieser Output-Orientierung, die wurden von vielen auch als sogenannte Ergebniserwartungspläne so bezeichnet. Also welches Ergebnis soll denn am Ende einer Lernphase erwartet werden? Und was eben nicht passiert ist, was Tim eben auch schon gesagt hat, ist das auf Inhalte, Methoden in diesen Lehrplänen, also das, was als Input eben beschrieben werden kann, eingegangen wird, was zu diesen Kompetenzen, also beziehungsweise zu den Erreichung der Kompetenzen überhaupt führen könnte. Mhm. Und das war so ein bisschen der Umschwung von, beziehungsweise die Orientierung in Richtung Output.
Also da standen ja erstmal die großen Hauptfächer da im Fokus, ne? Mathematik und Deutsch. Und dann ist dann im Grunde, sollte der Lehrplan umgestaltet werden, dass dann nicht mehr gesagt wird, das und das Gedicht gilt es zu analysieren und als nächstes kommt dieses und das Thema, sondern es sind eben ganz bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Und da können wir gleich mal ein paar Beispiele nennen. Aber vielleicht ist es an der Stelle nochmal wichtig, den Begriff der Kompetenz, so wie er in diesen fachdidaktischen Diskussionen genutzt wird, nochmal zu klären. Weil im Grunde ist er allen irgendwie bekannt, ja, irgendwas mit Können. Aber da steckt in der Fachdidaktik schon ein bisschen mehr dahinter. Und den müssen wir uns nochmal angucken.
Ich glaube auch, und das ist so ein kleiner Seitenhieb in alle Kompetenzrichtungen, sage ich jetzt mal, der Begriff Kompetenz wird in vielen Bereichen total inflationär verwendet. Überall wird Kompetenz reingeworfen. Kompetenz, Kompetenz, welche Kompetenz hast du? Ja? Und aber gut, machen wir das
man
mal,
wie du gesagt hast. Sein. Du bist kompetent.
Ja, genau. Ja, genau. Also
ja, genau, sagst du da.
Ja, genau. Ist vollkommen,
Christian Theils ist einfach sehr kompetent.
Ist vollkommen richtig. Darf. No argue with that.
Genau. Buch Christian Theils also, hier für Vorträge. Er ist kompetent.
Er ist kompetent. Ja. Genau. Sie kennen mich. Gab's mal. Ja, also Kompetenz.
Wir hatten früher in Riegelsberg Saarland.
Okay, kleiner Input.
Es muss wieder sein, kleine Pause. Wir brauchen Saarland-Jingle. Wenn Jingle, dann Saarland-Jingle.
Da muss ich die Salotris mal holen.
Es gab das Teppichhaus Hafis, glaube ich, und das hat geworben schon in den 80er Jahren, kompetent in Orient.
Kompetent im Orient?
Kompetent in Orient. Die hatten Perserteppiche.
Ach so.
Und die waren quasi kompetent in Orient.
Ja, schön.
Ja, okay, das können wir nachher nochmal löschen. Ja.
Cut!
Okay. Nein, ich habe mir extra aufgeschrieben mit den Kompetenzen, weil hier ist es wichtig, dass man die Begriffe auch alle nennt. Ich habe es etwas gekürzt und eine Kompetenz ist eine, sind kognitive Fertigkeiten und Fähigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen Bereitschaften und Fähigkeiten, siehe, jetzt wird es wichtig, in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll zu nutzen. Das heißt, die sind flexibel und adaptiv. Ich nutze sie für irgendwas, aber nicht nur für eine ganz bestimmte Sache. Ja, also wenn ich Trompete lerne, dann kann ich Trompete spielen und das bringt mir für nichts anderes was, sondern ich soll das in andere Bereiche übertragen können. Klassische Kompetenz ist zum Beispiel Kreativität.
So, jetzt bist du für meine Begriffe über ein wichtiges Wort ein bisschen drüber gegangen, was wir nochmal rausstellen müssen. Ja, und das ist, weil es auch in unserem...
Das ist,
Das ist...
Sag du's.
Kognitiv, denn ähnlich jetzt wie zum Beispiel Intelligenz, sage ich jetzt mal, sind die Kompetenzen eben ein theoretisches Konstrukt im kognitiven Bereich. Und das macht ja die ganze Geschichte für uns als Sportler ja doch schwierig, ja, auch die auf unser Fach zu übertragen, da es sich um kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten dreht, um eben irgendwelche Probleme zu lösen. Ja, bitte?
Die Kritik gab es dann auch gleich.
Sprechen Sie jetzt.
Die Kritik gab es dann auch gleich, als das eben ausgeweitet werden sollte auf alle Fächer von den ästhetischen Fächern. Also es betrifft nicht nur den Sportunterricht, sondern Musik und Kunst eben auch. Irgendwann ist man übergegangen und gesagt, es handelt sich um Wissen und Können. Und dann war der Sportunterricht dann auch dabei. Aber im Grunde sind das theoretische Größen, das ist auch noch wichtig zu erwähnen, weil sowas wie Kreativität oder Empathiefähigkeit oder Durchhaltevermögen sind auch so Kompetenzen, die kann ich nämlich übertragen. Also das wäre der Wunsch. Ich bin kreativ eben nicht nur in der Musik, sondern vielleicht auch beim Tanz oder beim Malen oder wo auch immer. Und ich bin nicht durchhaltefähig nur beim Ausdauerlauf, sondern vielleicht auch, wenn ich eine Klausur schreibe, wie auch immer. Und das kann ich aber nicht sehen. Ich kann nicht sehen, ob du diese Kompetenz besitzt. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Begriff, der wichtig ist. Ich muss immer etwas finden, woran sich die Kompetenzen messen lassen. Das sind die sogenannten Performanzen. Das heißt, zu den entsprechenden Kompetenzen, vielleicht Kreativität, muss ich irgendwas finden, wo ich sagen kann, Christian, mal hier mit zwei Stiften und einem Stein und einer deinem eigenen Blut hier und Bild.
Ja.
So. Ja. Und da mal gucken, wie du das löst. Das wäre vielleicht eine relativ schwache Aufgabe für Kreativität, aber die müssen wir uns jetzt einfallen lassen. Das wird für den Sport jetzt auch wichtig.
Und das wird erstens für den Sport wichtig und zweitens auch für den Sport schwierig. Ja. Denn dann gibt es auch Kritik zum Beispiel. Eckart Balz hat da mal einen interessanten Beitrag zugeschrieben, dass eben die kompetenzorientierten Standards sich im Sport häufig, und das ist ja auch klar, ja, weil es einfach ist, sich an sportmotorischen Tests oder ja an sportmotorischen Messungen orientieren, da diese dann auch in der Schule einfach eben in Maßstäbe umgewandelt werden können. Aber vollkommen richtig auch dazu, eben die kognitiven, sozialen, emotionalen, motivationalen Dimensionen des sportlichen Handelns, die kommen dann eben in diesen rein motorischen Gesichtspunkten ein bisschen kurz.
Und deswegen hat man sich da auf den Weg gemacht und versucht, fachdidaktische Modelle zu entwerfen. Es waren nicht so viele dabei, aber einige einschlägige Sportpädagogen wie André Gogol, aber auch Gissel in Bochum haben sich da auf den Weg gemacht. Da können wir gleich noch zu kommen. Zunächst einmal, was ich spannend finde, ist, man muss sich ja überhaupt überlegen, was sind so relevante Kompetenzen in diesem Fach, die dann tatsächlich auch noch übertragbar sind in andere Bereiche, also von mir aus andere Bereiche innerhalb des Faches oder innerhalb dieser Kultur. Ich würde mal gerne ein paar Beispiele nehmen, die noch nicht im Sport sind, um mal nachzuvollziehen, wie andere Fächer damit umgegangen sind. Zum Beispiel Deutsch in der Primarstufe in einem kompetenzorientierten Lehrplan. Da heißt es, die Kinder müssen verstehend zuhören können. Das ist die Kompetenz. Verstehend zuhören. Kannst du das?
Kannst du das nochmal sagen?
Ja. Also, das ist nämlich für Kinder tatsächlich wichtig. Das kann ich nachvollziehen. Das ist echt eine Kompetenz, die braucht man. Mhm. Und die braucht man auch über das Unterrichtsfach hinaus. Wir müssen alle verstehend zuhören können. Oder zweites, Texte erschließen. Ich denke, das müssen wir alle können. Und jetzt wird es für den Sport unwahrscheinlich schwierig, weil was im Sport ist denn wirklich so auszudeuten, dass wir sagen können, das ist eine Kompetenz, die man für das sich entwickelnde Leben und auch das Erwachsenenleben, wie auch immer, gebrauchen kann. Fällt einem aus der Schwimmfähigkeit erstmal nicht so richtig viel ein.
Beispiel zum Beispiel, was in vielen Lehrplänen auch immer genannt wird, früher hieß es sogar, sich sportlich verhalten, das war so gesetzt. Heute ist es eher mit Fairplay. Einhergesetzt. Und das ist total schwierig, mal als Beispiel, diese sogenannte Performance, wie du eben gesagt hast. Wie wird Fairplay, wie kann um Gottes Willen Fairplay gemessen werden? Wie kann man die Kompetenz des Fairplays abbilden, sodass ich sagen kann, da ist jetzt ein Prozess passiert, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf, auf eine Prozessorientierung im Lernen mit Kompetenzen.
Ja.
Aber Fairplay, man muss sich mal ein Setting vorstellen, wo möglichst fair im Sport gespielt werden soll und das dann irgendwie gemessen werden soll. Also ich denke, ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, vielleicht muss man auch nicht so streng sein und sagen, dass man es messen muss, aber es muss beobachtbar, es muss vorzeigbar, es muss sichtbar sein. Ne?
Und das ist jetzt aber Semantik.
Ja, gut, also für die Zuhörer aber nochmal das Messen, okay. Nicht, weil wir das oft auch im Studium als eine Problematik haben. Messen heißt okay. Also dann nicht, dass am Ende eine Zahl rauskommen muss, nein, ne, okay. Sondern,
ja.
Sondern dass man dann, dass man beobachten kann, dass man es sichtbar macht. Und das ist bei verstehend Zuhören ja auch gar nicht so einfach eigentlich. Wie kriege ich denn raus? Also ich kann es ja nicht sehen, du hörst mir zu, ob du es verstehst, weiß ich nicht. Ich muss dir ja nachher Fragen stellen.
Genau. Ja? Und in diese Kompetenz ja. Ist praktisch wieder, wird wieder mit anderen Kompetenzen, und das ist vielleicht im Kompetenzwirrwarr ganz wichtig, dass eine Kompetenz selten alleine dasteht. Mhm. Nämlich, was du gerade gesagt hast, verstehen, zuhören, das dann wieder, dann benutze ich dein Wort, sichtbar, beobachtbar zu machen. Dafür brauche ich die Kompetenz, mich ausdrücken zu können oder Verstandenes wiederzugeben oder beispielsweise auch niederzuschreiben, um das dann im schulischen Kontext sichtbar bemerkbar zu machen.
Also Fairplay sieht man ja schon auch, wenn man so an den Profibereich denkt, würdest du vielleicht auch sagen, ich kenne die Leute, die fair spielen und die nicht aus meiner Erfahrung heraus, ne, weil die in ganz bestimmten Situationen sich eben nicht egoistisch, sondern dem Spiel entsprechend oder mit einer gewissen Empathie dem Gegner verhalten haben, jemandem aufgeholfen haben, der hingefallen ist oder nicht beschimpft haben oder wie auch immer. Ne. Das ist aber schwierig. Ne.
Ja.
Aber gut, Noten geben und bewerten, das war vorher auch schon schwierig. Wir können ja mal in den Sport reingucken, wie da so Kompetenzen und Kompetenzerwartungen heißt dann oft, ne? Formuliert werden, zum Beispiel der Sport in der Primarstufe in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es dann im Kontext von Spielen die Kompetenzerwartung nach der Schuleingangsphase, also nach Klasse 2. Mhm. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Spielideen und setzen sie um. Und dann nach Klasse 4 heißt es in dem gleichen Feld, die entwickeln und setzen die um und treffen Vereinbarungen zur Aufrechterhaltung des Spieles. Da sieht man das ganz schön, wie da so der Prozess, dass der Lernprozess angelegt ist.
Mhm.
Das ist ganz schön komplex, eigene Spielideen zu entwickeln, umzusetzen, finde ich.
Also bin ich vollkommen bei dir. Aber was hier auch ganz gut klar wird, ist, dass sich Kompetenzen in vielen Lehrplänen nicht über die Klassenstufen hinaus groß weiterentwickeln. Es bleiben oft die gleichen Kompetenzen, beziehungsweise die werden gleich formuliert und sind dann von den Lehrkräften für die jeweilige Klassenstufe irgendwie anwendbar. Ja? Mhm. Also so ein bisschen vage, wie ich manchmal auch finde. Ja? Die Kompetenzen entwickeln sich manchmal mehr in die Höhe hinaus, manchmal mehr in die Breite hinaus. Und das macht dein Beispiel allerdings gut klar. Wie war nochmal der Nachsatz, den du dann gesagt hast? Was kam noch dazu?
Treffen Vereinbarungen zur Aufrechterhaltung des Spiels.
Genau. Okay.
Also wenn einer total sauer ist, weil die anderen so hoch führen, dann ist es so, dass einer von der anderen Mannschaft dann darüber geht. Sollen wir das so machen? Ja, okay, super, so machen wir das.
Einfach daher gesagt, könnte man sagen, Regeln entwickeln.
Ja,
ja, genau.
Genau. Das ist ganz schön schwierig. Im Schwimmen ist es ein bisschen einfacher, also bewegen im Wasser heißt es ja, aber in diesem Bereich geht es jetzt hier, die Kinder, Schülerinnen und Schüler nach der Grundschule schwimmen 25 Meter ohne Unterbrechung mit einer ausgewählten Schwimmtechnik in der Grobform. Also da merkt man schon, die müssen einfach schwimmen können, so, ne? Und wobei man da auch, das waren große Diskussionen, das ist auch in den Bundesländern unterschiedlich. Und da muss man immer aushandeln, ne? Welchen Standard hat man? Da gibt es Minimalstandards, genau. Da gibt es dann Normalstandards, was muss der Durchschnitt können? Und dann schlussendlich wird das dann schwierig, weil die Kinder eben auch sehr unterschiedlich sind und ich als Lehrkraft vielleicht nicht alle dahin bringen kann. Zu diesem Standard.
Und der Standard, und das finde ich nochmal ganz gut, das hat Dietrich Kurz zum Beispiel nochmal im Hinblick auf Kompetenzen gesagt, auch für euch da draußen nochmal, Kompetenzen setzen sich auch im Sport zusammen aus Wissen, Können und Wollen. Mhm. Ja? Das heißt, diese drei sind sozusagen verzahnt. Ich muss wissen, was jetzt passiert, ich muss es irgendwie können und letztendlich im sportlichen Kontext muss ich es auch wollen. Mhm. Ja? Und das macht letztendlich eine Kompetenz ja sichtbar. Mhm.
Also alle Lehrpläne in Deutschland, die dann in dieser Zeit nach 2004 entwickelt wurden, haben also diese kompetenzorientierten Rahmen. Das ist in Rheinland-Pfalz im Sekundarstufe 1 Lehrplan zum Beispiel nicht der Fall. Die hatten glücklicherweise den Begriff der Kompetenzen über Sachmethoden, Urteilskompetenz schon drin. Insofern mussten die da, meine ich, da nichts nachliefern an dem Punkt, obwohl das anders gewendet ist, wie ich meine. Aber vor allem die Grundschullehrpläne haben das im Grunde flächendeckend reingebracht, weil es gerade so für die kindliche Entwicklung einem eben wichtig erschien, solche Vergleichsmodi auch drin zu haben.
Und hier würde ich gerne den Begriff nochmal unterbringen, den wir oft im Fitnesskontext benutzen, aber passt hier auch gut. Mit Einzug der Kompetenzen in die Lehrpläne hat man sich mehr in Richtung einer Prozessorientierung entwickelt. Das heißt, die Lehrpläne geben, haben wir eben auch schon gesagt, wenig Auskunft darüber, wie jetzt konkret die Unterrichtsgestaltung passieren soll. Vielmehr geben sie Auskunft über Standards, Kompetenzen, die eben eine Orientierung liefern, wie sich die Ausrichtung des Lernens, sage ich jetzt mal, strukturieren kann, um letztendlich, und jetzt wird's dann entscheidend, ein Produkt am Ende dieses Prozesses zu erreichen. Und das Produkt stellt die Kompetenz dar.
Und das ist auch einer der zentralen Kritikpunkte, weil das ganze System, du hast es schön geschildert, ja fast schon marktwirtschaftlich ist.
Genau.
Ne? Es ist ein Marktsystem. Am Ende muss was rauskommen, was Vergleichbares, am besten noch ein Ländervergleich aushält, dass ich arbeitsfähig bin und auch nicht mehr oder weniger kann als jemand anderes in der EU vielleicht.
Und wenn ich da kurz einen Zusatz geben kann, das Problem daran ist genau, dass praktisch gesagt wird, wenn am Ende dieses Produkt die Kompetenz nicht vorhanden ist, dann war der Prozess nicht gut. Und das ist ein Trugschluss. Das muss im Sport nicht so sein. Ja, da gibt es andere Sachen, die ganz klar sehr wertvoll sind, in einem Prozess zu erfahren, auch wenn ich letztendlich für mich persönlich das Produkt nicht erreiche.
Oder was mache ich denn mit den Kindern, die schon in der ersten Klasse schwimmen können? Die haben schon das Ziel der vierten Klasse erreicht im Grunde. Ne? Und insofern ist das auch in diese Richtung problematisch. Und das Schulfach Sportunterricht ist meiner Meinung nach eines der größten Verlierer in der Kompetenzdiskussion, weil wir den Bildungsbegriff so stark ausgearbeitet und ins Fach eingepflegt haben. Also so sehr geht um das, um Erfahrungen, um das Leibsein, um Individuelles und um die Aushandlung und die Kompetenz. Orientierung, die nivelliert das ja, die will ja im Grunde, dass alle Schüler das Gleiche erleben. Und das Erleben ist gar nicht so wichtig, dass alle Schüler das Gleiche können.
Ja, am Ende, wissen. Genau.
Ja. Ja. Wir können ja mal nochmal in die Sekundarstufe 2 gehen. Ich finde das ganz schön, wenn wir an dem Thema das nochmal zeigen, wo um was es da eigentlich geht. Hier heißt es auch ein Nordrhein-Westfalen-Beispiel, es wird es etwas komplexer und es werden schon Kompetenzbereiche unterschieden. Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenzen gibt es da, Sachkompetenzen, Methoden- und Urteilskompetenzen. Das ist übrigens auch in unserem Studium ganz ähnlich. Und Tanz heißt es da in der Sekundarstufe 2. Die Schülerinnen und Schüler können ein Handgerät oder Objekt als Ausgangspunkt für eine Improvisation nutzen. Kannst du das?
Ein Handgerät?
Ja, oder ein Objekt.
Ich glaube schon.
Ja?
Ja. Ich gucke mich mal um hier.
Zum Beispiel dein, du hast einen Pullover gefunden. Und Christian Theis improvisiert gerade. Er macht nichts anderes, als einen Oberkörper zu bewegen und das den zu schwenken. Ich
brauche ein bisschen,
wie ein Stierkämpfer. Ja, genau. Das brauchst du, glaube ich.
Das war falsch. Jetzt habe ich mich verklickt. Hier.
Ja, die lachenden Schweine waren schon ruhig. Ja, genau. Also das ist aber wirklich eine Minimalkompetenz, die du da zeigst.
Hallo, ne? Don't mug my competence.
Und dann nochmal die Frage, bei Kompetenzen darf die Frage wirklich erlaubt sein. Wofür braucht man das?
Ja, vollkommen richtige, vollkommen...
Ich finde es schade, dass man so selten...
Fragen.
Ne? Weil wenn wir nochmal da ausgehen und sagen, das sind flexibel, ne? Die müssen in anderen vergleichbaren Situationen angewendet werden können. Wo gibt's das denn? Gibt es leider zu selten, dass man sowas Ähnliches macht, wie mit dem Handgerät kreativ zu werden.
Ich möchte auch noch ein Beispiel nennen.
Ja, los.
Bevor ich mich wieder mit einem Handgerät...
Ein Objekt. Kannst du ein Objekt nehmen?
Kann ich auch ein Objekt...
Du kannst ein Objekt nehmen.
Ja, also ja. Wir stellen in unserem ersten Shortclip irgendwann, den es mal gibt, stellen wir eine Improvisation vor mit einem Handgerät oder einem Objekt.
Oder einem Objekt. Muss nicht beides nehmen.
Genau. Also Dietrich Kurz hat auch nochmal was Schönes geschrieben, das fasse ich mal einfach ein bisschen zusammen für uns, weil das einfach schön nochmal verdeutlicht, wie Kompetenzen sich im Sportunterricht wiederfinden können. Also zum Beispiel, Niedersachsen fordert im Kerncurriculum für die Schulform der Sekundarstufe 1, das heißt für die weiterführenden Schulen, Zitat, laufen mindestens 25 Minuten ohne Pause ausdauernd. Kannst du das?
Ja.
Ja.
Was
bringt dir das?
Ich glaube, die Kompetenz besitze ich.
Und jetzt ist ja genau. Und jetzt ist spannend. Welche Kompetenzen findet sich in der Sache wieder? Grundsätzlich wird da gesagt, ja, erstmal würde man sagen, das bedarf irgendwie eine aerobe Ausdauer und fertig. Ja, das kann man irgendwie auch sichtbar machen, wenn man ein Feld hat mit einer Laufbahn und dann, jetzt haben wir also wieder eine Stoppuhr. Okay, soweit so gut. Aber, und jetzt kann man sicherlich auch, das Wort habe ich eben auch schon benutzt, Semantik betreiben und sagen, wir interpretieren da jetzt Sachen rein, raus, wie auch immer. Aber man kann den Kompetenzbegriff in diesem konkreten Beispiel auch noch weiter verzahnen oder kleinschrittiger ausgestalten. Zum Beispiel, die Schüler und Schülerinnen müssen ein Gefühl haben für ihr Tempo. Sie müssen die Kompetenz haben, sich auf ihre Körpersignale zu hören, die Kompetenz haben, ihr Lauftempo anzupassen. Und so weiter kann man Kompetenzen im Sportunterricht kleinschrittig, auch abseits einer motorischen Bewegung, wo man sagt, 25 Minuten laufen ist rein motorisch irgendetwas, was eigentlich, ja, kann ich, mache ich oder nicht, ja, setzt sich aber aus vielen kleinschrittigen Kompetenzen oder kann sich aus mehreren kleinschrittigeren Kompetenzen zusammensetzen.
Also so die Idee, genau. Und darum kann man, glaube ich, auch einen guten Sportunterricht zimmern. Also wenn ich jetzt dann entsprechende Reflexion damit reinnehme und genau das, was du gesagt hast, eben auch thematisiere, dann wird das tatsächlich zu was übergreifen. Also sie selbst wahrnehmen können und diese Fähigkeit auch in anderen sportiven Situationen die kennen und einsetzen. Also ich kann dann vielleicht auch ein anstrengendes Basketballspiel bestreiten, weil ich das weiß. Ich fordere die Leute da raus, weil ich weiß, ich kann das. Aber wenn ich das nicht mache, dann habe ich ja die es schaffen und es nicht schaffen. Ich trainiere darauf hin und jemand, der das gut kann, der kann das halt. Und das könnte auch eine Antilope machen. Und die Antilope muss überhaupt gar keine kognitive Funktion darauf verschwenden, das zu lösen. Und das wieder das Ursprungsproblem, das der Sport nämlich hat, das muss im Grunde gesichert sein, dass es eine kognitive Leistung ist.
Ja.
Das hat den Sport sehr, sehr große Probleme gestellt und immer wieder haben sich Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker an solche Modelle gewagt, weil die Kritik besteht immer noch, es fehlt dem Sportunterricht das Kompetenzmodell. Die anderen Fächer haben Kompetenzmodelle, die haben sie erklärt, die können das begründen, warum bestimmte Kompetenzen wichtig sind, um so dieses kognitive Gesamtbild zusammenzusetzen, das man zum Beispiel in der Mathematik braucht. Im Sport ist das nie gelungen. André Gogol hat das mal probiert und daran sieht man, wie schwer das ist. Er hat dann verschiedene Sport- und bewegungskulturelle Kompetenzen addiert sozusagen und dagegen einander gestellt. Mhm. Erkunden und erschließen, ordnen und deuten, planen und entscheiden. Und da ging es ganz stark in den Beispielen immer darum, Dinge, die du eben gesagt hast, auf Körpersignale achten, dann vielleicht noch mit anderen vergleichen, sodass man erstmal für sich sich selbst erkundet und erschließt, das kann ich oder das kann ich nicht. Und im nächsten Schritt dann eben sagt, okay, ich ordne verschiedenes Wissen über mich mal zusammen und ich weiß jetzt, was ich kann und was ich nicht kann, was ich machen kann, wie was auf mich wirkt und so weiter, bis hin zu dem Punkt, wo ich wirklich Sport planen kann und für mich Sportkultur erschließen kann.
Jetzt muss ich vor dem Hintergrund auch noch eine kleine Lanze für unsere Sportlehrer und Sportlehrerinnen brechen, die uns da draußen zuhören, weil denen brennt es jetzt wahrscheinlich schon unter den Nägeln. Natürlich macht die Fokussierung oder das Weggehen von Lehrplänen, die konkrete Inhalte vorgeben, die mit bestimmten Methoden behandelt werden sollen, das Lehren und Lernen oder insbesondere die, ich sag mal, die Modellierung eines Lernprozesses von Lehrer-Lehrerin-Sicht aus schwieriger. Ja. Es stellt sich natürlich die Frage, inwieweit der Lehrplan überhaupt oder die Lehrpläne überhaupt ein Medium sind, was Methoden vorgeben müssen. Ja, das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Da gibt es sicherlich auch genügend Zeitschriften und andere Literatur zu, die da Handreichungen geben. Aber Fakt ist ganz klar, dass mit Einzug des Kompetenzbegriffs, zumindest im Sport, ein konkretes Ziel oder die Formulierung von Zielen im Sportunterricht schwieriger geworden ist.
Ja, aber es weckt einen, ähnlich wie Bildung, weckt es im Grunde auf, weil man muss sich eingestehen, dass ein Speerwurf und ein Felgaufschwung keine Kompetenzen sind. Und ähnlich wie bei der Bildung sieht man auch beim Kompetenzdiskurs, das ist damit nicht gemeint. Mhm. das muss man zu einem Bildungsanlass machen oder das muss man in einen Gesamtzusammenhang mit variablen Kompetenzen bringen. Sonst kann ich einen Felgaufschwung. Punkt.
Und was uns da immer sehr hilft, ist natürlich den Blick auf die Mehrperspektivität im Sportunterricht. Ja, klassische pädagogische Perspektiven, Leistung, Spannung, Eindruck oder manche nennen es Körpererfahrung, Gesundheit, Ausdruck, Miteinander. Die Sportpädagogen unter euch wissen das. Also das sind Kernpunkte eines mehrperspektivischen Sportunterrichts, woran sich orientiert werden kann. Und das explizit unabhängig von einer Sportart und unabhängig von rein motorischen Dimensionen. Und das hilft, Kompetenzen greifbar und verstehbar zu machen. Mhm.
Du hast Fair Play am Anfang genannt. Hier habe ich die passende Kompetenz, Sekundarstufe 2, Sportspiele. Die Schülerinnen und Schüler können die Ambivalenz von Fairness- und Konkurrenzprinzipien in sportlichen Handlungs- und Wettkampfsituationen beurteilen. Mhm. Das ist eine klassische Urteilskompetenz, die für die Oberstufe erwartet ist. So, das muss ich jetzt aber auch mal zum Thema machen dann im Sportunterricht. Also ich spiele Fußball, ich spiele Handball, ich spiele Basketball. Aber nicht nur, weil ich lerne, wie das geht und dann gegen andere gewinne, sondern es geht dann um diese Kompetenz, eben die Ambivalenz zu begreifen, mal zu beurteilen. So, warum kann Wettkämpfen auf der einen Seite gefordert sein, gegen andere zu gewinnen und gleichzeitig muss ich in irgendeiner Form das Spiel respektieren?
Genau. Ja? Und jetzt kommt der große
Punkt. Das ist super wichtig.
Und jetzt, das ist der große Punkt, den du auch mit dem letzten Wort beurteilen und was du jetzt auch gerade gesagt hast, nochmal klar machst. Es geht nämlich in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch nicht nur um das eigene Können, sondern was die Kompetenz ja auch sagt, ist das Wissen, was da vorgeschaltet ist. Und Wissen beurteilen, ja, setzt sich eben zusammen, abseits auch von Kontexten der eigenen Anwendung. Mhm. Das heißt, ich kann etwas beurteilen. Das ist viel weitgreifender, als wenn ich einfach sagen würde, oh ja, ich spiele jetzt mal fair, ich kann fair spielen und fertig. Ja, sondern ich kann auch beurteilen. Ich weiß vielleicht auch, was überhaupt Fairplay ist. Man könnte ja auch sagen, ich thematisiere mit meinen Schülern Fairplay, ohne überhaupt das offensiv zu thematisieren. Ja, ich sage, es wird sich hier an Regeln gehalten, fertig aus. Und wer sich nicht an Regeln hält, der kriegt eine 6. Mhm. Also einfach dahergesprochen.
Also ich muss in der 9. Klasse ich muss so weit sein als Schüler, als Schülerin in der 9. Klasse im Vereinstraining, beim Fußball oder wenn man ein Spiel hat, dem Trainer zu sagen, natürlich, wenn der Ball ins Aus geht, egal ob es 1-1 steht oder es knapp ist und gleich irgendwas passiert, dann gebe ich dem Gegner den Ball und schiebe den nicht noch ein bisschen weiter weg. Das ist kein Fair Play. Respect the game, das ist das Allerwichtigste. Ich muss sagen, das habe ich im Sportunterricht, haben wir das gemacht und ich kann selber beurteilen, und ich mache das nicht mehr. Ich gebe meinem Gegner den Ball. Und wenn das hier irgendwie nicht angebracht ist, dann muss ich leider den Verein verlassen. Aber diese Chuspe hat natürlich kein 14-Jähriger.
Ne? Wird aber natürlich auch.
Das, ich würde die sofort rausschmeißen.
Es ist natürlich, also diese, das geht jetzt vielleicht auch ein bisschen weit, aber die Fairplay-Thematik ist natürlich auch mit Vorbildern im Spitzensport. Mhm. Es ist eine schwierige Sache, ja, weil wenn du dann, ich sag mal, es ist, egal jetzt in welcher Sportart, ja, knappes Ergebnis, 10 Sekunden zu spielen und du warst wirklich als Letzter noch am Ball, bevor er ins Aus geht, ja, oder irgendwas, dann ist die Frage, hebst du den Arm und sagst, ich war's, wenn der Schiedsrichter schon oder die Schiedsrichter in die andere Richtung entschieden haben oder dein Verein kriegt die mehrere Millionen für den Gewinn des Titels und du lässt den Arm unten. Das sind Fragen, die einfach schwierig sind.
Dafür kommst du in die Hölle, wenn du das nicht. Du darfst nicht lügen. Das ist ganz wichtig. Egal, um wie viel es geht. Aber wir machen gerade Sportunterricht hier. Ne? Wir haben schon improvisiert ein bisschen, haben uns bewegt. Jetzt reflektieren wir gerade über Fairplay. Also wir arbeiten an unseren Kompetenzen, erkenne ich gerade.
Und trotzdem, obwohl ich meine Sportsachen vergessen habe.
Du machst das so gerne.
Meinen Turnbeutel zu Hause vergessen. Nein,
du darfst da schon noch. Auch mit den Sachen, du machst doch so gerne Sport. Vielleicht noch, weil es sich dem Ende neigt, die Genese der Geschichte. Also man hat das probiert im Sport, weil es ja mal ein Problem war in zwei Richtungen. Also wie André Gogol zum Beispiel sehr auf die kognitiven Fertigkeiten zu setzen. Das ist ein Problem geworden, weil der Inklusionsdiskurs aufgekommen ist und es sehr voraussetzungsreich ist, auch so abstrakte Denkvorgänge im Grunde für auch Schüler mit Lernschwächen zum Beispiel, ja, die man ja viel häufiger hat als Kinder im Rollstuhl, die zu initiieren. Also das drüber nachdenken, wirklich, es ist schon, das war hochgegriffen. Und eine andere Richtung ging eher so Richtung Basisqualifikationen, hieß das MOBAG. Da wird immer noch dran gearbeitet. Da ist Christian Herrmann zu nennen und Erin Gerlach sind da zu nennen und andere. Das heißt, man versucht also so eine sportliche Literacy, heißt das auch so wirklich Grundfertigkeiten, die gar nicht mehr kognitiv sind, sondern die sehr stark auf die Motorik abheben und zu sagen, zum Beispiel auch für die Grundschule, das müssen wir sicherstellen, um weiter in dieser Sportkultur zu arbeiten. Das ist unsere eigene Kompetenzorientierung, die ist halt eben bei uns motorischer Natur. Ja, und ich bin beiden gegenüber skeptisch. Mhm. Man muss gucken, wo es hingeht. Und das, diese Kompetenzorientierung war von der Genese her ja etwas bildungspolitisch Gewolltes. Also ein Vergleich, ein nationaler Vergleich ging in die Hose, es musste sich was ändern. Und Lehrpläne sind immer auch bildungspolitisch gefärbt. Und wir müssen gucken, was als nächstes kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas wie ein sozial-ökologisches Thema ganz stark kommt und dass dann eine Kompetenzorientierung abgelöst wird durch eine sozial-ökologische Orientierung, die in alle Fächer rein muss. Zum Beispiel. Und da muss ich Sportunterricht umgestalten und sagen, es wird sozialer und es wird ökologischer. Wie machen wir das?
Und die Sportlehrer da draußen oder alle, die sich mit der Sportpädagogik beschäftigen und der, ja, vielleicht auch der schulischen Umsetzung, die werden letztendlich auch aktuell zumindest oder auch in den vergangenen Jahren es schwer gehabt haben, um den Kompetenzbegriff herumzukommen. Deshalb haben wir auch diese Folge aufgegriffen, gemacht, die Thematik. Kann man sicherlich auch noch weiter spinnen, also ist vielleicht auch noch nicht abgeschlossen, die Beschäftigung mit Kompetenzen. Vielleicht passiert ja auch was Neues, Tim, wir wissen es noch nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Strich drunter,
ja,
oder?
Ja, wir gehen in die Nachspielzeit.
Wir gehen in die Nachspielzeit und das war Yes, We Can, Kompetenzen im Sportunterricht. Deine liebste pädagogische Perspektive.
Oh, das ist
Leistung!
Eine schöne
Leistung!
Nein, ich glaube, das ist Mainstream. Wettkämpfen, kooperieren, sich verständigen. Wobei ich einen Fokus auf Wettkämpfen legen würde. Mhm. Also wenn ich selber betreibe oder wie, brauche ich dann absolut Wettkampf.
Klar.
Ja. Bei dir? Ausdruck oder schön?
Nee, ich weiß gerade auch nicht so genau. Ich war auf die Rückfrage nicht gefasst.
Das ist aber dumm. Da fehlt ja aber Grundschulkompetenzen, ja, das Verstehen des Konstruieren eigener
Fragen. Ich dachte, das wäre eine Einbahnstraße. Ja. Nee, Miteinander ist auch schön, muss ich sagen.
Ja,
ja, doch, ja.
Was ist an Miteinander schön?
Oder was gemeinsam machst du gerne? Erfolge teilen, ja.
Ach, Erfolge teilen gemeinsam?
Ja.
Okay.
Ja, oder auch gemeinsam
Das ist verlieren. Sicher cool. Das hatte ich nie so richtig gehabt. Schon sicher cool.
Ja, doch.
Ich hatte alle Erfolge alleine.
Also das habe ich selbst auch jetzt in meiner Schiedsrichtertätigkeit ist man ja auch als Crew und wenn das da so funktioniert in so einer Crew, das ist schon schön.
Voll. Ja. Ich habe beobachtet bei.
Ich habe einfach gern mit Leuten zu tun.
Ich könnte das auch gut. Ich hatte das nie so in der Mannschaft zu sein, aber ich halte es für eine große Kompetenz, wenn Kinder das können, wenn man verliert und anderer war schuld in der Mannschaft, da nicht irgendwie so sauer zu sein. Ne? Ich habe letztens beobachtet bei zwei Elfjährigen beim Computerspielen, wo irgend so ein Level verkackt wurde. Und dann musste sich der eine schon echt zurückhalten und den anderen nicht anzupflaumen. Ich habe das gehasst früher, wenn ich was falsch gemacht habe und der andere noch mich angekackt hat dafür.
Das ist eine schöne Überleitung, Tim, weil jetzt kommt ein neuer Jingle. Jetzt kommt ein neuer Jingle, weil wir haben heute das erste Mal eine Thematik, die heißt als letzter gewählt, so fies kann Sport sein. Jetzt öffnen wir die Horrorgeschichten der eigenen Vergangenheit, Tim.
Otherworld. Wie hieß denn diese Serie, wo dann immer Otherland?
Können hier was finden? Wir können auch vorher was einspielen.
Ja, ich finde das schön, dass wir das mal machen, das um auch zu zeigen den Hörerinnen und Hörern, nee, Sport ist nicht immer nur so schön. Das wissen wir alle, aber wir sollten öfter mal dran erinnern, weil in allen Gesprächsrunden, die man so mitkriegt, hat man immer so, ja, Sport und toll, dass wir das alle machen und er macht uns ja so gut und gesund und wir erleben so schöne Sachen darin, ist nicht so.
Soll ich einen raushauen direkt am Anfang? Ich habe was ganz.
Du selbst erlebt?
Ja, ich habe was ganz Konventionelles, was jetzt, ich habe noch mehrere Geschichten, also wir können da noch öfter drauf zurückkommen, aber ich habe eine ganz persönliche Sache und das hat einfach ganz konkret mit zwei Verletzungen zu tun, die ich in meiner Sportlaufbahn mit einmal 13 und einmal 14 hatte und das war beides mal einmal rechts und einmal links das Sprunggelenk im Fuß beim Basketball, ja, und das war zu einer Zeit, wo ich richtig so das hat mir richtig wehgetan, weil ich so richtig motiviert war. Also wehgetan gar nicht körperlich, ja auch, ja. Also ich bin praktisch auf einem anderen Fuß gelandet und ja, weggeknickt, zuerst rechts. Und rechts habe ich sofort gemerkt, das war ein, das, also ich habe den, das Klack noch heute im, im, also ich spüre es noch, wie es abgerissen ist, das Band. Das war für mich, also schwerer als jetzt die motorische Einschränkung, war so das Gefühl, dass ich nicht weiter trainieren konnte, dass ich einfach rausgenommen wurde durch sowas Blödes, ja. Und jetzt wird's noch schlimmer. Dann habe ich nach wie vielen Monaten Pause? Keine Ahnung, bestimmt so 2, 3, mindestens, glaube ich, bis ich dann wieder laufen konnte und dann auch wieder spielen konnte. Und im ersten Saisonspiel danach mit 14, linker Fuß, batsch, selbes Spiel. Und das war schon, da habe ich, ich habe geweint. Mm. So, ja, dann habe ich schon sehr, es war schon sehr.
Ach Gott, wie alt warst du da?
Ja, Anfang 14.
Ja. Anfang 14 ist auch geil.
Weiß ich noch ganz genau, ja. Also,
kann ich so nachvollziehen, also. Es Bindel 89, Ludwigsparkstadion.
Ei. Ähnliche Tragödie. Und jetzt müssen gewesen. Die Salotris wiederkommen.
Gab es die damals schon? Ich weiß nicht. Kann ich nachvollziehen. Ich wollte so gerne meinen Saarlandmeistertitel verteidigen, Ludwigsparkstadion, hatte dann auch so eine, irgendeine Knieverletzung, musste mir das noch ansehen, wie dann andere da.
Ach. Oh,
da,
das ist ja
gemein. Das war echt bitter. Mhm. Aber ich will nicht wieder von mir erzählen, sondern meine gemeine Geschichte kommt aus dem Jugendsport, als ich es in der Ethnographie beobachtet habe. Und das kommt mir immer sofort, wenn ich an was Fieses denke, dann sollten die Jungs auch Alter so 14, sollten im Training so Übungen machen, Passübungen, ein bisschen dribbeln sollten sie auch so dabei. Und einer hat dann angefangen, eben nicht die Übung korrekt auszuführen, sondern so Übersteiger und sowas zu machen. Dann kommt der Trainer so wutentbrannt. Was machst du da? Was machst du? Habe ich dir das gesagt? Habe ich gesagt, dass wir sowas machen? Dann wurde er so ganz klein und das wäre später noch gekommen. Du nimmst mir jetzt schon die Kirschen von meinem Kuchen. Das weiß ich noch, das Zitat. Ich kannte das gar nicht, gibt's wahrscheinlich auch nicht. Und der ist ja ganz klein und traurig geworden und hat da was falsch gemacht, obwohl er ja Freiheit im Sport wollte. Er wollte ja auch so ein bisschen rummachen. Dann musste er wieder diese Übungen da ganz profan ausführen. Und da ist, habe ich auch ähnlich wie dein Klacken im Bein gehört, dass da was an der Kinderseele gebrochen ist. Mhm. Und das finde ich ganz schlimm.
Oh ja, das, ja.
Der durfte nicht frei sein. Und das finde ich ganz schlimm.
Es gibt jetzt auch andere Leute, die würden dir entgegen argumentieren. Mhm. Der Junge muss lernen, sich an Regeln zu halten.
Ganz genau.
Ja. Er kann halt nicht da den Übersteiger machen, wenn was anders angesagt ist.
Ja. Ich glaube, die sind auch in der Überzahl, die mir da.
Ja, wahrscheinlich in der Kinderseele klagen.
Ach, ich hätte, weißt du, aus Träumen des Sports, ich hätte so gerne meine Jugendmannschaft in irgendeiner Sportart, ne, die ich dann zum Erfolg führe mit diesen Laissez-faire-Methoden, die mir vorschweben.
Ja, also das, wir müssen gucken, dass jetzt der Abschluss des Podcasts nicht immer so, dass der nicht traurig wird.
Doch.
Müssen wir jetzt nämlich gleich auffangen. Aber das war zum ersten Mal als letzter gewählt. Sport, so fies kann Sport sein.
Bist du denn echt mal als letzter gewählt worden eigentlich?
Nee, also ehrlich gesagt nicht.
Warst du in der Tanzschule?
Ja.
Ja.
Da habe ich selbst gewählt.
Also Damenwahl war nicht. Gibt es das überhaupt noch? Ist das Tanzschule jetzt nicht auch irgendwie anders mit Gender und so?
Ich verwechsel das mal. Was ist denn Damenwahl? Die Dame wählt oder ich wähle die Dame?
Nee, die Dame wählt.
Ja, okay. Ja. Also Damenwahl ist, wenn die Dame aussuchen darf.
Ja.
Ah, das habe ich nicht gemacht.
Wir sollten eine Tanzschulfolge machen. Ich habe eine super Tanzschulerinnerung.
Ich hatte immer dieselbe Tanzpartner.
Ja? Ja. Ich nachher auch, ja.
Ja, ach so.
Wie hieß deine?
Maike, schöne Grüße.
Ja, meine hieß Steffi, schöne Grüße, Steffi.
Ja.
Dann ging es irgendwie auseinander dann auch, glaube ich, mit.
Mit dem Tanzen, oder wie?
Mit Steffi. Also, nee, beim Tanzen bin ich treu geblieben. Oh, da gibt es aber auch eine ganz traurige Geschichte. Noch die kommt beim nächsten Mal. Ich will schon mal ein bisschen teasern. Es gibt eine super traurige Tim-Winde-Tanzgeschichte beim nächsten Mal.
Ja, nee, ich war gerne in der Tanzschule. Also bin jetzt kein
Gold?
Ja.
Ja, Gold.
Mhm. Ja, ich habe sogar, wir hatten einen Schultanzkurs.
Ja.
Shoutout an die Thielemann-Schule in Limburg damals. Und da waren wir in der, wann macht man das so? 11. Klasse? 10. Klasse?
Ja, doch.
So mit 15, 16, glaube ich.
Zum Verlieben angeboten. Gedacht eigentlich. Bitte, ja? Ist ja so ein Tool, das zum Verlieben gedacht ist, glaube ich.
Ah, okay. Ja. Ah, das wusste ich damals nicht. Mist. Ja. Ach, das ganze System nicht verstanden.
Die Tanzschule war zum Gold und dann
Gold, hast du... Gold, ja. Nee, hab sogar noch weitergemacht nach diesem...
Formation kommt dann als nächstes. Also bei mir in Tanzschule Euschen Gebhardt in Saarbrücken, Grüße gehen raus.
Ei,
kommt schön. Formation. Die Formation gab es. Und da war immer so ein extra Raum, da waren die Leute von der Formation drin.
Okay.
Das waren die richtigen Locals.
Locals,
das ja. waren, das waren, das waren richtige
Ethnografie in der Tanzschule.
Absolut.
Geil.
Klar.
Ja.
Jederzeit.
Ja, Leute. Kompetenzen. Wir hoffen, wir konnten Kompetenzen erweitern. In diesem einstündigen. Wir haben ziemlich gut, ja. Tim. Deshalb wollen wir es jetzt nicht.
War gut.
Ja.
Kann man machen.
Ja. Genau. 21. Herrgott. Wahnsinn.
21.
Blackjack.
Ein bisschen stolz auf uns.
Ja.
Nicht gedacht, dass es 21 Themen gibt, die ich einigermaßen belabern kann im Sport.
Ich habe dir ja noch ein paar geschickt.
Ja, ja. Meinst du, es gibt tatsächlich unendlich viele? Da müssen wir irgendwann sagen, Leute, tut mir leid, wir wissen nichts
mehr. Wir fangen irgendwann an und sagen, hier du, Episode 3, die müssen wir neu machen, die war irgendwie nichts.
Stimmt. Ja. Wer braucht eigentlich 2 Jahre später noch Sportlehrerinnen?
Richtig. Oh ja, korrekt.
Ja.
Entschuldigung übrigens fürs ab und an doch fehlende Gendern.
Ich achte drauf, finde es auch wichtig.
Ja, ich finde es auch wichtig, aber es ist, ja, Konzentration, einfach nur Konzentration.
Ja.
Genau. Ja, Leute, das war One and a Half Sportsman.
Ich bin der eine.
Nee, und ich habe auch eine Frage, also wir werden immer schlechter, was es angeht. Aber,
also nochmal.
Also das war One and a Half Sportsman.
Ihr habt eine Frage?
Wir haben kompetente Antworten. Tim schüttelt den Kopf.
Hat jemand eine Frage gehabt. Dieser ganze Slogan hat nie funktioniert eigentlich.
Wir haben heute eine Frage präsentiert.
Das stimmt. Ihr habt eine Frage, wir haben 1,5 Antworten.
Ja, genau. Und die halbe hat...
ich habe die halbe.
Und ich die Viertel. Und das ist Christian Theiss.
Und Tim Bindel.
Ciao.
Tschüss.